Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ja, und das meine ich jetzt auch ernst, liebe Freunde von früher, die mit mir unterwegs waren, was vorhin nicht zur Sprache kam, man kann das kaum glauben, aber ich bin zu Hause unser Balkongärtner. Und da gibt es diese Pflanze, das ist eine Azaleenart, vor ein paar Jahren gekauft. Und das Foto ist im Grunde zu spät gemacht von mir, weil das war nach meinem Urlaub. Vor unserem Urlaub und vor allem im Frühsommer dachte ich, ah nee, da kein einziges grünes Blatt. Also, was machst du denn jetzt? Das ist ein so hoffnungsloser Fall. Und naja, ein Versuch noch. Dann habe ich da immer eben den sehr stark zurückgeschnitten und gedüngt und gegossen und abgewartet. Aber da war auch noch ein paar Wochen nichts. Ja? Und dachte ich dann vor dem Urlaub, da waren dreimal so Mini-Blättchen. Und dann kommen meine Frau und ich aus dem Urlaub wieder und es sprießt. Diese Pflanze ist für mich zu einem Symbol für Hoffnung geworden, dass es sich lohnt zu warten, sich auszustrecken nach dem, was kommt. Und ich habe dann ein Foto gemacht und beim Fotomachen habe ich dann erst entdeckt, dass da gibt es sogar Blüten dran. Ja, welche wo. Es ist also unglaublich. Ich wollte ein Foto machen, dass du hier redest über Hoffnung und dann braucht das nochmal woanders. Und ich bin dann auch so drauf, dass ich dann für irgendwelche Andachten, die ich noch nicht im Kopf habe, Fotos mache. Und dann habe ich während des Fotomachens entdeckt, die Hoffnung hat sich noch größer, also ist noch größer erfüllt, als es war. Tolles Thema heute. Übrigens auch, wer auf der Malche Homepage ist, da wird das als Hauptzutat neben Glaube, Liebe und Hoffnung, Glaube und Liebe eben auch Hoffnung, steht bei uns auch drauf. Und das deutsche Wort hoffen ist interessanterweise mit der Wortgruppe hüpfen verwandt. Hoffen bedeutete für die Germanen ursprünglich vor Erwartung zappeln, aufgeregt umherhüpfen. Also wie Kinder am Heiligabend unmittelbar vor der Bescherung. Oder wie ich, wenn Deutschland in 2 Jahren im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft stehen wird, mit Sicherheit, und das Spiel in einer halben Stunde anfängt. Hoffen heißt, ich freue mich, ich bin gespannt auf ein Ereignis. Ich warte, ich strecke mich aus nach dem, was kommt. Und wer hoffnungsvoll lebt, dessen psychische Verfassung ist von Freude geprägt. Da lebt was. Hoffnung richtet auf. Und wir kennen das alle, Hoffnungslosigkeit drückt nieder. Wer keine Hoffnung mehr hat, verliert innere und dann irgendwann auch äußere Spannkraft. Thomas von Aquin, mittelalterlicher Theologe, meinte, jung sein ist die Ursache der Hoffnung. Um 1500 rum. Die Jugend nämlich hat viel Zukunft und wenig Vergangenheit. Es wurde schon deutlich, ich bin wirklich schon lange, auch jetzt immer noch, mit jungen Leuten, jungen Erwachsenen unterwegs und kann diesen Spirit, den Thomas von Aquin meinte, bestätigen. Also, wer jung ist, ist doch Hoffnungsmensch, oder? Aber dann müssten die älteren Menschen, zu denen ich mich mit meinen 54 dann langsam auch wirklich zähle, weniger hoffen, oder? Nee, Bibel sagt dazu, Hoffnung verjüngt den Menschen. Hoffnung hängt nicht am natürlichen Jungsein. Die Spannkraft der Hoffnung lässt auch älteren Menschen wieder jung erscheinen. Und im Alten Testament spricht Gott durch den Propheten Jesaja, Kapitel 40, 31, meine Studierenden müssen den nicht auswendig lernen, andere schon, den aber nicht. Vielleicht muss ich den doch mal aufnehmen. Alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt. Sie laufen und werden nicht müde. die Hoffnung auf Gottes Handeln im eigenen Leben beflügelt. Wer hofft, bleibt in Bewegung. Wer hofft, hält durch. Wer hofft, versinkt nicht in Selbstmitleid. Wer hofft, begreift sich nicht länger als Opfer. So, aber ganz so einfach ist es ja trotzdem nicht. Oft genug werden christliche Sätze der Hoffnung zu Plattheiten. Du musst nur richtig, richtig, richtig glauben und dann wird alles in deinem Leben gut. Ihr müsst eure Verletzungen mal richtig aufarbeiten und dann hat eure Ehe Hoffnung, eure Beziehung. Wir müssen in der Gemeinde nur wirklich ganz fest vertrauen und noch mehr beten und dann kommen wirklich mehr Leute zu uns. Ich nehme das oft als geistliche Beruhigungspillen wahr, die das eigene Elend verlängern. Wie ist das also mit uns? Wie ist das mit der Hoffnung? Ich will 3 einfache Anstöße geben. Das ist total einfach, aber das Thema ist auch so wunderbar einfach. Hoffnung in Krisen, Fragezeichen, Hoffnung durch Gott, Hoffnung für die Welt. Bevor wir einen Text der Hoffnung aus der Bibel ansehen, wollen wir kurz anschauen, was es uns eigentlich so schwer macht, die Hoffnung zu behalten. Was die Lage ist, die Realität, wenn die Pflanze nicht grün ist und so vertrocknet rumsteht, ja, und es schwerfällt zu glauben, dass das sich irgendwas tut. Da ist halt nicht viel Hoffnung. Die Lage ist oft genug krisenhaft. Nach einem Urlaub oder für Schüler am Schuljahresanfang geht's vielleicht noch. Aber fast jeder bekommt mal eine kleine oder eine große Krise. Und ich finde es wichtig, diese Krisen, die eigenen Hoffnungslosigkeiten im Leben anzusehen und einzugestehen, nein, mit meiner Hoffnung ist es nicht weit her. Wer Hoffnung gewinnen will, muss sich der Krise stellen. Der muss sie anschauen. Krisen bei uns, die in der Meiche aufploppen, die haben oft mit Fragen der eigenen Identität zu tun. Wer bin ich eigentlich? Wozu bin ich auf der Welt? Wo ist mein Platz in der Weltgeschichte, könnte man vielleicht sagen. Das sind ungeklärte Fragen, die sich zur Krise ausweiten. Da fehlt der Boden unter den Füßen. Und es ist die Frage, wie bekommen wir Hoffnung in unseren persönlichen Krisen? Und dann gibt es noch unser aller Krisen. Wir machen großen Sprung, Weltkrisen sozusagen. Der Krieg in der Ukraine, der wohnt bei uns in der Malche. Wir haben das 3. Obergeschoss an die Stadt vermietet. Das ist ein Win-Win-Geschäft, weil wir Geld von der Stadt kriegen, weil wir auch wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Und es wohnen dort seit 1,5 Jahren geflüchtete Frauen aus der Ukraine. Manchmal bringen sie dann auch ihre Kinder mit und wir sehen sie täglich im Treppenhaus und wir grüßen uns ganz freundlich. Und irgendwann war Weihnachten und eine Frau sagte zu unseren Mitarbeitern, oh, ich bin so froh, hier in Sicherheit zu sein bei euch. Das ist das Wichtigste. Der Krieg wohnt bei uns in der Meiche und er wohnt auch bei uns zu Hause, da wo wir als Familie wohnen. Wir haben ein 2-Familienhaus, unter uns wohnt der Ukraine-Krieg. Da wohnt die Krise. Da wohnen Menschen, eine Familie mit 3 Kindern, kurz nach Kriegsausbruch geflohen, die sich mühsam so in das deutsche Leben kämpfen. Wir sind Freunde geworden. Meine sehr tief, tief, tief vergrabenen Russischkenntnisse kommen mir ein wenig zugute. Ich kann aber dennoch nicht flüssig mit ihnen kommunizieren. Aber wenn wir oben auf diesem Balkon sitzen und unten wird telefoniert oder gesprochen, verstehe ich schon die Brocken. Schön. Und die sagen, nein, wir wollen nicht zurück. Unser Sohn ist 16 und er wird in 2 Jahren eingezogen. Und wir wollen nicht zurück. Krisen. Für die ersten Christen vor 2000 Jahren waren die Krisen ein zentrales Thema. Und sie haben sich ihnen gestellt. Sie haben sich gestellt der Bedrängnis, der Angst, den Krankheiten, den Hoffnungslosigkeiten, den Mühen, den Leiden, den Anfeindungen und Verfolgungen. Und sie haben den Krisen die Hoffnung durch Gott entgegengesetzt und zu einem zentralen Thema gemacht. Und so lese ich einen, ihr könnt gerne mitlesen, einen von vielen Hoffnungstexten im Neuen Testament, Römer 5, 1 bis 5. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, dass Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Kurz mal sacken lassen. Hoffnung in Krisen, Fragezeichen, Hoffnung durch Gott, Ausrufezeichen. Hoffnung kommt nicht aus uns selbst heraus, so nach dem Motto, reiß dich mal zusammen, sondern sie kommt von Gott, weil Gott macht Frieden. Frieden klang für die damaligen Christen verheißungsvoll. Das Römische Reich brachte den beteiligten Völkern Frieden und der Kaiser betonte das auch ständig. Ich habe mir mal eine Karte mitgebracht aus dem Kirchengeschichtsunterricht. Ich unterrichte Kirchengeschichte, wunderbares Fach. Der römische Frieden, Pax Romana, da kann man so entsprechend sehen, wie hier diese orange Streifen ist die größte Ausdehnung des Römischen Reiches, circa 117 vor Christus. Danach wurde es ein bisschen kleiner. Aber da kann man sehen, rund ums Mittelmeer, bis hier oben, bis Hadrian's Wall, wer mal nach Schottland fährt, da hält hier bitte an und guckt die Steine von Hadrian's Wall an. Jedenfalls, rund ums Mittelmeer hat das Römische Reich den Völkern Frieden gebracht. Das war was Verheißungsvolles. Und in der römischen Religion sollten Menschen den Frieden mit den Göttern suchen und ihn erflehen und durch religiöse Handlungen herstellen. Paulus meint dazu, jedoch religiöse Handlungen, nein, Jesu Tod und Auferweckung, die Liebe Gottes zu den Menschen, das sorgt für den Frieden mit Gott. Gott selbst macht Frieden. Menschen haben nicht Zugang zu Gott, weil sie ein ordentliches Leben führen, weil sie ganz besonders viel beten, sondern weil Gott von sich aus den Zugang ermöglicht und weil sie das glauben. Das ist das, was die Bibel mit Gnade meint. Und das begründet Hoffnung. Hoffnung gibt es nicht ohne Glauben an den großen Gott, weil da jemand ist, der den Menschen Boden unter den Füßen gibt. Paulus gebraucht hier interessanterweise das Bild vom Grund, auf dem wir stehen. Ja? Grund, auf dem wir stehen. Und dieses Stehen meinte in der Theologie damals schon vom jüdischen Denken her und auch im römischen Kontext von Paulus damals, ein Mensch hat Halt gewonnen, weil er sich bei Gott festgemacht hat. Er hat festen Stand gewonnen. Und er hat sich nicht bei sich selbst festgemacht, nicht in der Welt festgemacht. Gott sorgt dafür, dass wir stehen können. Ich erlebe oft Menschen, die nicht stehen. Ich erlebe Menschen, da fehlt der Boden unter den Füßen. Die sind wackelig unterwegs. Sie haben kein Zutrauen in die Möglichkeiten Gottes und sie haben auch kein Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Kennt vielleicht der eine oder andere. Wir fallen beim nächstbesten Gegenwind um. Eine robuste Bemerkung eines anderen. Eine Schulnote, die nicht so ausfällt, wie man sich hofft. Und noch schlimmer, ein Vergleich mit anderen. Ich merke das oft an der Meiche, wenn Studierende eine Andacht oder einen Vortrag halten und die Unsicherheit das größte Problem ist. Ich habe in den letzten Jahren unzählige Feedbackgespräche geführt. Kleine, kurze Sachen, weil das bei uns zur Ausbildung dazugehört. Gar nicht lange. Und ich sage öfter, glauben Sie mehr an sich selbst. Sie können das, weil Gott an Sie glaubt. Weil ich der festen Überzeugung bin von diesem Text her, wer steht, der hat Hoffnung. Wer nicht steht, wirkt hoffnungslos. Und wer ein Problem hat mit dem eigenen sicheren Stand, wer ein Problem mit dem Selbstwert hat, der hat die Aufgabe, daran zu arbeiten. Und wer an sich arbeitet, wer sich von Gott Boden unter den Füßen schenken lässt, geben lässt, der gewinnt die Hoffnung, von dem hier auch im Bibeltext die Rede ist. Wenn du also nicht sicher stehen kannst, wenn du unsicher unterwegs bist, wenn du meinst, der Boden wackelt, dann verbinde dich mit Menschen, die dir helfen zu stehen. Das kann ein guter Freund sein, eine Freundin. Ja, das kann ein Lehrer sein, zumindest bei uns ist das der Fall. Ein Gemeindemitglied, Jugendleiterin, ein Mentor, eine Therapeutin. Wer Hoffnung neu gewinnen will, der muss manchmal ziemlich an sich arbeiten und manchmal mit jemand anders zusammen. Auch so wirkt Gott an Menschen. Vorbild im Stehen sind für mich Playmobil-Figuren. Ich habe eins mitgebracht, nämlich auch aus dem Kirchengeschichtsunterricht hier. Ich bringe manchmal in den Unterricht Playmobil-Figuren mit. Das ist Albrecht Dürer, 1500, der Erfinder des, ich weiß nicht genau, aber man könnte fast sagen, des ersten Selfies der Weltgeschichte, viel früher als wir meinen, was wir mit Selfies verbinden, ja, Selbstbildnisse. Großer Aufbruch, Renaissance, der Mensch entdeckt sich selber. Jedenfalls, und Playmobil-Menschen, die stehen, und zwar stehen die mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Ich lehre das immer auch. Ich bin auch, jetzt hatte ich wieder übergangsweise, ja, auch ich liebe das Fach, ich muss das jetzt wieder abgeben. Das gebe ich zwar gerne ab, aber ich gebe es auch trotzdem nicht gerne ab. Das Fach Predigtlehre, Homiletik. Und da machen wir auch Übungen in sogenannter liturgischer Präsenz. Und es geht darum, wie stehe ich? Ja, wie stehe ich, wenn ich eine Andacht halte? Wie stehe ich, wenn ich eine Rede beim Elternabend habe, als Erzieherin? Da kann ich mich nicht verstecken. Ich muss da irgendwas ankündigen. Ja? Deswegen gehört das für Erzieher auch so ein gewisses rhetorisches Grundtraining dazu. Wie stehe ich? Und es ist wichtig, mit beiden, ich habe überlegt, dass wir das machen. Wir machen das aber jetzt nicht. Dass wir mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen und Kontakt mit dem Boden haben. Und dieses Feststehen hat auch den Sinn, dass ich Energie in den Boden ableite, weil irgendwie bin ich immer gestresst, wenn ich eine Rede halten muss, logischerweise, ja. Und irgendwo geht die Energie immer hin, in irgendeiner Form geht die immer die Energie irgendwie hin. Und wer feststeht, da geht die Energie in den Boden. Feststehen. Wir haben vor kurzem in der Meiche das wieder tatsächlich erlebt, wie ein junger Mann gesagt hat und das sogar in der Mail geschrieben hat, ich bin in der Meiche erst richtig zum Glauben gekommen. Wie wir beobachtet haben, nicht einfach so, sondern weil Mitstudierende ihn angelernt haben, sich untergehakt haben, ihm angelernt haben, wie das geht, auf dem Boden der Gnade Gottes zu stehen. Für mich ist dieser Studierende ein Hoffnungsmensch geworden, weil er die Hoffnung bei uns kennengelernt hat. Und das war am Schluss sogar an seinen schulischen Leistungen abzulesen. Dass sowas möglich ist, zeigt aber auch, wie letztlich diese Hoffnung, von der Paulus hier spricht, nicht zu machen ist. Der feste Grund und die Hoffnung, sie bleiben unverfügbar. Sie bleiben ein Geschenk Gottes. Das meint Paulus noch mit einem anderen Bild in Vers 5 hier unten. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Das beschreibt gut, wie Gott uns Menschen sieht und wie das mit der Hoffnung ist. Wir sind offene Gefäße, in die Gott seine Liebe und seine Hoffnung hineingießt. Die Haltung für Hoffnung ist also Offenheit. Hoffnung, Offenheit, gleicher Wortstamm, verwandt. Wir sind nicht verschlossene Gefäße. Wir haben nicht abgeschlossen mit dem, was Gott zu uns sagt. Egal, ob ich erstmalig in einer Andacht gehört habe oder seit 40, 45 Jahren, zur Bibelstunde gehe. Wir sind nicht verschlossene Gefäße als hoffende Menschen. Hoffnung ist also eine Frage der inneren Haltung. Bin ich offen für das, was Gott in mich hineingießt? wer nicht offen ist für Gott, wer nicht offen ist für andere, wer nicht offen ist auch für die Arbeit an sich selber, der verschließt sich auch der Hoffnung. Durch ein offenes Herz, also lässt sich Hoffnung gewinnen. Wenn wir das Wort Herz, ich weiß nicht, was bei Ihnen und bei euch bei diesem Wort Herz so aufploppt. Das ist halt nicht nur im biblischen Bereich so rosa Herz und so blinke-blinke oder so, sondern es sind auch nicht undefinierbare Gefühlswallungen, sondern das Herz gilt in der Bibel als Ort der Gefühle, aber auch des Gewissens, des Wollens, des Entscheidens und im Alten Testament sogar am meisten des Verstandes, des Denkens. Wenn Gott seine Liebe in unser Herz gießt und wir Hoffnung haben, dann wird alles zu Faktoren der Hoffnung. Das Gefühl, das Gewissen, das Wollen, das Entscheiden, das Denken. Hoffnung kann man fühlen. Hoffnung kann man wollen. Hoffnung ist eine Entscheidung. Hoffnung ist zu durchdenken. Hoffnung ist nicht was Nebulöses. Gott stellt uns auf festen Boden, sodass wir Hoffnung fühlen können, dass wir Hoffnung wollen und dass wir uns für Hoffnung mit allem, was wir sind, entscheiden, dass wir unsere Hoffnung durchdenken und begründen. Dritter Punkt, Hoffnung für die Welt. Es ist schon angeklungen, dass Gott jeden in diese Bewegung der Hoffnung so hineinnimmt, dass es festen Grund gibt. Und dass Hoffnung uns wirklich verändert und in Bewegung setzt, gerade weil wir festen Boden durch Gott unter den Füßen haben. Hoffnung stellt sich nicht einfach so irgendwie ein, sondern ich lasse mich beschenken und lasse mich von Gott verändern in meiner Sicht auf ihn, auf mich selbst, auf die Welt. Will Hoffnung in uns wachsen? Hoffnung wächst ja wie eben so bei diesem Balkonbaum, ja, mit der Größe der Blätter. Dann müssen wir uns immer auch aus unserer Komfortzone bringen lassen. Es gibt die manchen bekannte Skizze, es gibt eigentlich noch ein anderes Modell, das ist wissenschaftlich noch fundierter. Ich nehme aber das, weil mir das jetzt besser passt. Und da kann man sehen, dass wenn Menschen den Weg aus der Komfortzone wagen, kann sich jeder jetzt irgendeine Herausforderung im Leben vorstellen. Ja? Dann trete ich heraus und habe erstmal Angst vor all dem Unbekannten, was da kommt. Und dann durchschreite ich das und dann komme ich irgendwann in die Lernzone. Ich merke, ach nee, der Boden trägt doch, klappt ja doch. Ja? Das ist im Grunde jeder, wenn jeder irgendwie erstmalig eine Andacht macht, geht er immer diesen Weg da, ne? Und am Schluss ist tatsächlich Wachstumszone. Ziel ist erreicht. Sinnfindung, Selbstsicherheit, Zufriedenheit. Es ist für mich eine wirkliche Ehre, hier auch mit euch zu sein, die ich euch kenne, seit ihr 13 wart, dass ihr doch diesen Weg sozusagen aus eurer Komfortzone rausgegangen seid. Zumindest sonst wärt ihr heute nicht hier und trägt Verantwortung. Wer Hoffnung für sich selbst und für die Welt hat, der muss raus aus der bequemen Wohlfühlzone, aus der eigenen Bubble, der eigenen Meinung oder aus den eigenen vier Wänden, raus in die Welt der Schwierigkeiten, der Kämpfe, der Probleme und der Krisen und der Angst und sich dem stellen. Sich dem stellen, auch der größer als das alles ist, der uns festen Boden gibt. Das alles hinlegen und klagen vielleicht noch wie im alten Israel. Ich habe das hier mal. Es hat so seine Grenzen, wenn man Bibelverse mit irgendwelchen psychologischen Erklärungsmodellen verbinden will. Aber ich finde, das kann man jetzt in dem Fall mal machen. Nämlich, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben, ja, in der Angstzone, Lernzone. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Und die Bewährung lehrt, zu hoffen. Wieder Unsicherheit hinaus, dann in der Lernzone und in der Wachstumszone, der Ertrag, die es erreichen, die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Standhaftigkeit lehrt sich zu bewähren. Und das geht eben auch nur, wenn wir uns außerhalb der eigenen Bubble, unseres eigenen Denkens, unserer Komfortzone bewegen. Eines der größten gesellschaftlichen Probleme ist derzeit in Deutschland, dass viele in ihrer eigenen Bubble unterwegs sind, in ihren eigenen Wohlfühlumgebungen, in ihren eigenen Gedankengebäuden unterwegs sind und dass man dem anderen sehr schnell vorwirft, wie blöd der eigentlich ist. Das Problem ist, es geschieht gar nicht mehr, dass man dem anderen vorwirft, weil man unfähig ist, mit dem zu reden. Oder ein Bier zu trinken oder ein Glas Wein oder wie auch immer. Aber die Bewährung im Sturm des Geschehens, wie der Theologe Dietrich Bonhoeffer schon davon gesprochen hat, im Sturm des Geschehens, die Bewährung in der Auseinandersetzung mit anderen lehrt hoffen. Weil die Hoffnung nicht aus mir selber kommt, sondern von Gott. Ob ich die für die Welt Hoffnung habe und auch für den anderen in der anderen Bubble, das ist einfach, das entscheidet sich nicht bei mir auf der Couch. Das entscheidet sich nicht auch in meinem Inneren irgendwas, sondern es entscheidet sich am Ort der Bewährung, mitten im Leben also und auch mitten in den Krisen. Da haben wir die Verheißung, die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Und da hat Hoffnung was Widerständisches. Die Hoffnung gibt sich nicht zufrieden mit dem, was ist. Und deswegen finde ich auch, Beten hat was Widerständiges. Menschen in aller Stille beten, Tag für Tag. Einfach so. Und so an diesem Sturm des Geschehens teilhaben. Wir haben in der Malche jeden Tag um 9.40 Uhr Gebetszeiten, Andachten, weil wir Hoffnung für die Welt haben und glauben, dass das Gebet für die Welt Hoffnung bewirkt. Natürlich muss es dann auch wann eben, wie gesagt, in den Sturm des Geschehens auch dann rausgehen, miteinander reden. Wir muten unseren Studierenden einiges zu, diese eigene Komfortzone zu verlassen. Es gibt den Unterricht, es gibt Fristen zur Abgabe von Hausaufgaben, Hausarbeiten. Es gibt andere Prägungen, die kommen alle aus ihren Bubbles dahin, regional, politisch, Glaubenstraditionen, alles gegenteilig. Und wir muten wenig Komfort zu. Und zwar auch deswegen, weil die Studierenden Hoffnungsmenschen werden sollen oder schon sind. Und wenn junge Leute bei uns außerhalb ihrer Komfortzone zu Hoffnungsmenschen werden können, dann bin ich der festen Überzeugung, dass es hier in der Lausitz bei euch auch geht. Und außerdem nochmal, ich kenne das ja schon von damals noch, das geschieht ja. Und nach so viel Zumutung, ohne die keine Hoffnung möglich ist, abschließend noch ein Blick aufs Ganze. Paulus schreibt von der Hoffnung zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Schreibt er. So, jetzt kurze Frage. Da steht nicht mehr. Wo ist das? Eine Uni. Es ist nicht Cottbus, da bin ich nämlich vorhin vorbeigelaufen. Weiß jemand, wo das ist? Etwa? Bochum wäre fast, fängt auch mit B an. Berlin könnte vielleicht sein, nein, es ist die Uni Bielefeld. Also Bielefeld ist die Stadt, die es nicht gibt, das ist 60 Kilometer von mir. Bielefeld, die Uni Bielefeld wurde 2018 als hässlichste Uni Deutschland gekürt. Das Lifestyle-Magazin Vice schreibt 2018, als die hässlichste Uni Deutschlands wurde die Universität Bielefeld mit knapp 25.000 Studierenden ebenfalls in NRW gekürt. Ende der 60er Jahre gegründet, so das Lifestyle-Magazin, wirkt das Gebäude wie eine große, nur wenig einladende Industrieanlage. Ansprechende farbige Elemente sucht man hier verzweifelt und alles wirkt etwas trist und freudlos. Wenn ich das richtig sehe, gehört das zum Architektur-Mainstream 60er, 70er, nennt sich Brutalismus, kommt nicht von brutal, sondern von diesem Sekt. Ich habe aber trotzdem in dem Artikel nicht die Brücke gekriegt, was da jetzt mit schäumend oder so sein soll. Und ich frage, wer will denn hier eigentlich studieren? Ja, Menschen, da so ein, wie sollen da woanders schöne Sachen entstehen. Stattdessen muss man mal die Meiche angucken, wo ich denke, ja, schön, alte Jugendstil-Villa. Ja? Also was einladen. Wir haben unseren Speisesaal neu gemacht. Da war ein Wasserschaden, da ist das Wasser unten gelaufen. Musste man alles neu machen, obwohl wir kein Geld hatten. Ja? Ja, ist doch schön. Die Herrlichkeit Gottes wird in der Bibel als unfassbar schön beschrieben. Manchmal mit goldenem, strahlendem Lichtglanz. Und etwas davon strahlt in unser Leben hinein. Deswegen können wir auch von der Schönheit der Hoffnung sprechen. Hoffnung heißt auch, die Schönheit des Glaubens zu entdecken. Ich finde auch die lila Blüten schön, obwohl es wenige waren. Hoffnung heißt, die Schönheit des Glaubens entdecken, die Schönheit der Welt, die Gott geschaffen hat. Und wir spiegeln ein wenig die Schönheit Gottes in dieser Welt wieder, die Schönheit der Hoffnung wieder. Denn die Hässlichkeit hat im Glauben nicht das letzte Wort. Christus ist auferstanden, die Auferstehungssonne scheint. Wir sind unterwegs zur Herrlichkeit Gottes und strecken uns aus danach. Geben wir doch der Schönheit Ausdruck. In unserem Feiern, in den Gottesdiensten, im Miteinanderessen. Welche Orte sind besser als die, die euch jetzt gerade einfallen? Wo staunen Erstbesucher am allermeisten über die Schönheit? Man muss übrigens auch die Erstbesucher, die über die Schönheit oder Schönes präsentieren will, nicht in die ollen, baufälligen Ecken führen. Die gibt es bei uns zuhauf. Hoffnung findet Gestalt in schönen Augenblicken. Ein gutes Essen. Eine schöne Deko. Hoffnung findet Gestalt in Orten und Dingen, wie ihr sie in euren Gemeinden auch habt, in eurem Zuhause, wo sich Leute einladen lassen. Irgendwann hatte diese Balkonpflanze ja herrliche und viele lila Blüten. Und da zeigt sich diese Schönheit von Gottes Schöpfung in der ganzen Pracht und eben auch die Schönheit der Hoffnung. So macht eure Orte, macht euer Leben, macht eure Orte zu Orten der Schönheit, euer Leben zu einem Leben der Schönheit. Macht euer Leben zu einem Leben der Hoffnung, eure Orte zu Orten der Hoffnung. Wir brauchen Menschen der Hoffnung, wir brauchen Hoffnungsmenschen. Und wir können Hoffnungsmenschen sein, weil wir einen Gott der Hoffnung haben. Ein Wunsch des Apostels Paulus am Schluss. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Friede und aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich schließe die Stille mit einem Gebet ab. Herr, wir danken dir, dass du uns Hoffnung schenkst. Danke, dass du uns festen Boden unter den Füßen gibst. Danke, dass deine Hoffnung die Welt verändert. Und Herr, wir bitten dich, lass die Hoffnung siegen über unsere Angst. Lass das Vertrauen siegen über alle Zweifel und Unsicherheiten. Und hilf uns verantwortungsbewusst durch diese Zeit und ihre Krisen zu gehen, jeder mit den Kräften, die du ihm gibst. Amen.